Bremen 2 Gesprächszeit.
75 Jahre Radio Bremen in diesem Jahr, das feiern wir auch in der Gesprächszeit auf Bremen 2 und haben diese Woche schon in die Vergangenheit geschaut, in die Gegenwart. Aber was bringt die Zukunft? Da können wir nur spekulieren und machen das jetzt mit der Frau, die sich mit um die Zukunft von Radio Bremen kümmert. Lina Kokali, zuständig für die modernen digitalen Formate wie Podcast, die ARD Audiothek, die Entwicklung von Serien, Hörspielen fürs Netz. Alles sehr spannende Dinge. Herzlich willkommen in der Gesprächszeit.
Dankeschön, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Was glaubst du denn, so in 10, 15 Jahren hören wir da eigentlich noch ganz normal Radio wie jetzt oder alles nur noch auf Abruf im Netz, hier mal ein Podcast, da mal ein Hörspiel oder eine Webserie angucken?
Naja, wir werden auf jeden Fall noch hören. Welche Technik dahinter steht, da kann sich sehr, sehr viel verändern. Aber was wir sehen, welchen Trend wir sehen seit jetzt 17 Jahren, wächst zum Beispiel der Podcast-Markt. Also das Zuhören, das stirbt nicht aus. Das Zuhören wird wieder populärer. Das heißt, wir werden auf jeden Fall weiter Geschichten hören.
Da wird auch viel investiert, auch bei uns gerade zur Zeit. Und woran das liegt, dieser Podcast-Boom, darüber sprechen wir gleich. Und dich wollen wir auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Du bist auch Serien-Junkie, Comic-Fan, Mutter aus Leidenschaft, alles Dinge, ja, die auch Einfluss auf deinen Weg und deine Arbeit haben. Lina Kokali, heute in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Ich bin Hendrik Plaß, schön, dass Sie dabei sind. Die Gesprächszeit auf Bremen 2 mit Lina Kokali heute, die Radio Bremen 75 Jahre nach der Gründung mit zukunftsfähig macht, mit der Entwicklung digitaler Formate fürs Netz, aber auch für den Hörfunk. Das sind Serien, Hörspiele und gerade vor allem aber auch Podcasts, die eine immer größere Rolle spielen, immer beliebter werden. Und Lina, du bist ja auch eine Podcast-Pionierin, kann man glaube ich sagen. Ne? Du hast glaube ich mit zu den ersten Podcasterinnen überhaupt gehört.
Im deutschsprachigen Raum, ja. Das muss man dazu sagen. Ja, tatsächlich war das so, dass Podcasts auftauchten im Netz so nach und nach. Ich war das schon so ein bisschen nerdy drauf. Also ich habe mich interessiert für Dinge, die andere nicht so spannend fanden. Ich habe mich viel fürs Radiomachen interessiert zu der Zeit, weil ich da gerade rein wollte ins Medienmachen. Ich war gerade so am Ende meines Studiums und habe mich auch total für TV-Serien interessiert. Das war so eine Zeit, da kannten die meisten, wenn sie TV-Serie hörten, da haben sie gedacht an all oder vielleicht noch an irgendwie eine andere Sitcom oder an den Tatort. Aber man hat noch nicht gedacht an all diese Qualitätsserien, die wir jetzt gerade haben. Also obwohl die BBC zu der Zeit auch schon großartige Serien gemacht haben. Und es gab aber ein paar richtig gute Serien. Es gab The Wire zum Beispiel von HBO, aber halt eine amerikanische Polizistenserie, von der hier noch nie jemand gehört hatte. Und ich habe aber mir die immer so aus der Videothek ausgeliehen, so die DVDs, die importiert wurden. Und fand diese Serien großartig, diese Art zu erzählen und wollte mich darüber austauschen. Und ich kannte aber niemanden, der das sonst interessant fand und deswegen habe ich diese Leute im Netz gesucht und dann einen Podcast gemacht mit lauter jungen Männern, denen ich noch nie in der Wirklichkeit begegnet bin, die aber eben auch Lust hatten, darüber zu reden und auch das als eine Kunstform zu akzeptieren und auch fanden, dass das kritikwürdig ist. Also ich hatte vorher mich ein bisschen schon ausprobiert in der Literaturkritik und so und ich fand eben auch dieses Medium, TV-Serie, hat verdient es, dass man darüber spricht. Und genau, und der Podcast war die für mich am logischste Art, sich dem zu nähern.
Du sagst viele Männer damals, heute Podcasterin ist eigentlich nichts Besonderes mehr, aber du warst damals ja schon irgendwie eine Besonderheit. Woran lag das, dass es Frauen so selten gemacht haben?
Och, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass natürlich die Hürde eine große ist, zu sagen, ich gehe jetzt mit meiner Stimme und mit meinem Namen raus. Das hat mich aber gerade gereizt, weil ich wollte ja gerne irgendwie zeigen, dass ich Lust habe, in Mikrofone zu sprechen, weil ich eben ja auch so ein bisschen geguckt habe, wie kann ich es ins Radio schaffen. Und deswegen habe ich mich getraut, es zu machen. Also wir haben dann alle, jeder vor seinem Rechner gesessen, das eigene Aufnahmegerät mit davor laufen lassen und dann haben wir uns per Videochat verabredet, aber jeder hat seine eigene Stimme aufgenommen und nachher haben wir das zusammengeschnitten, weil die Kerle saßen teilweise in Polen, in Wuppertal, also in den unterschiedlichsten Orten und wir konnten uns nicht treffen. Und ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr große Hürde. Und dann kamen noch diese sehr nerdigen Themen dazu, die wir so hatten. Und dann war es, glaube ich, auch ein bisschen leichter, in dieser Community dann bekannt zu sein als Frau, weil es einfach weniger gab. Und die Frauenstimme war dann halt immer Lina in diesen Serienpodcast. Und genau, das war so ein bisschen leichter. Warum es grundsätzlich daran lag, dass Frauen sich weniger an all die Technik trauen, zu der Zeit ist tatsächlich, liegt bestimmt an ganz, 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 ganz vielen Komponenten. Aber es hat bestimmt sicherlich auch viel damit zu tun, dass man sich schon ein bisschen reinfummeln muss in Audioschnitt und so weiter. Und dass das viel zu wenig gelehrt wird und Frauen viel zu wenig empowert werden, das auszuprobieren und daran so eine Freude zu gewinnen. Also man braucht, glaube ich, auch mehr Vorbilder, auch aus dem weiblichen Bereich, die zeigen, das macht Spaß.
Man hört heute noch raus, dass du das damals schon mit Leidenschaft gemacht hast. Was braucht denn ein guter Podcast? Mehr als zwei Menschen, die sich nett unterhalten wie wir?
Nein, es braucht nicht mehr, also es braucht nicht mehr Zuspiele, mehr Feingefühl, das nicht. Es braucht aber immer eine gute Geschichte. Es braucht immer ein gutes Thema und zwei Leute, die wirklich Lust haben zu erzählen und sich gegenseitig zuhören und aufeinander eingehen. Das ist nicht bei jedem Podcast so. Ich höre sehr, sehr viele Podcasts immer noch. Ich bin sehr interessiert und es gibt viele Leute, die das können. Es gibt aber auch ein paar, die sich einfach gerne selber reden hören wollen. Und es gibt auch Menschen, die denken, das, was sie jetzt so in ihrem Alltag begegnet, ist auch für jeden anderen so interessant wie für sie selber. Das funktioniert dann nicht. Also ich glaube, man muss schon wirklich überlegen, was habe ich zu erzählen oder auf welche Art könnte ich das erzählen, dass es noch mehr Menschen interessieren könnte.
Also so ein bisschen Vorarbeit muss man schon leisten, weil viele Podcasts klingen ja so mal eben spontan aufgenommen, komm, wir setzen uns hin, quatschen mal los. Also wie viel Planung ist denn notwendig?
Das kommt total auf das Format an. Also es gibt auch schöne Improvisations-Podcasts und ich weiß auch nicht, wie viel Jan Böhmermann und Olli Schulz, die nun einen sehr bekannten Podcast haben, sich vorbereiten. Aber grundsätzlich wird von Hörerinnen und Hörern wirklich anerkannt, wenn jemand sich in einem Thema gut auskennt, in ein Thema sich reingearbeitet hat, sich Informationen beschaffen hat und diese Informationen mit jemandem teilen will. Also wenn es eben, und das meine ich auch auf eine niedrigschwellige Art. Es gibt zum Beispiel Podcasts von Menschen, die haben Depressionen durchgestanden und sprechen darüber, wie sie das geschafft haben daraus und teilen das und geben so ganz vielen Leuten Hoffnung. Oder es gibt Menschen, die sich eben besonders gut mit Chamäleonzucht auskennen und teilen dieses Wissen. Und es gibt auch Menschen, die sich eben einfach, die einfach sehr lustig sind. Das gibt's, die gibt's ja auch. Und
den hört man ja auch gerne zu dann.
Genau. Und da geht es dann weniger darum, was sie erzählen, sondern eher, wie sie es erzählen. Und die ich kenne, die lustigen Menschen, die arbeiten auch tatsächlich sehr hart daran und überlegen, wie sie etwas erzählen, so dass es auch wirklich gut ankommt.
Was glaubst du, wie wichtig sind Podcasts für die Zukunft von Radio Bremen, allein schon auch für die ARD?
Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist. Also die ARD ist ein bisschen, ich glaube, das ist nicht nur meine Meinung, die werden viele haben, ein bisschen zu spät auf den Trichter gekommen zu sagen, Podcast, das ist für uns nicht nur Dinge, die wir sowieso schon im Radio senden, die stellen wir jetzt nochmal 1:1 ins Netz. So, mittlerweile wissen alle Landesrundfunkanstalten das, dass das nicht der Weg sein kann. Das kann mal funktionieren, das ist auch nicht ausgeschlossen, aber wir haben eine ganz andere Nutzungsgewohnheit beim Podcast hören. Also wer gerne einen Podcast hören will, der hat in der Regel, nimmt er sich richtig viel Zeit dafür. Der hört in der Regel alleine, er hört in der Regel über Kopfhörer. Und das ist eine andere Nutzungsgewohnheit, als wie ich irgendwie Radio nebenbei dudeln lasse oder mich schnell informieren will. So, mit so einem Podcast, da habe ich Zeit. Und das heißt, es muss von Anfang an einen Podcast anders denken. Ich glaube, dass Podcasts sehr wichtig sind, weil wir hier in der ARD viele, viele Menschen haben, die das eben beruflich gelernt haben, Geschichten zu erzählen. Da ist einfach so viel Wissen da darüber. Und was wir auch haben, ist natürlich, wir haben einen leichteren Zugang zu Informationen dadurch, dass wir Presse sind. Also wir können an Orte kommen mit unseren Mikrofonen, an die andere Menschen nicht kommen können. Wir können auch unproblematischer bei Ämtern anrufen und bestimmte Dinge erfahren. So, also die Reportage-Podcasts sind aus der ARD sicherlich leichter zu machen als privat. Und da kam ich noch gar nicht zur Technik. Also bevor ich irgendwie inhaltlich darüber erzähle, ist es natürlich auch so, dass wir hier die Technik haben. Ja. Denn am Anfang hieß es immer, egal wie es klingt, Hauptsache es ist interessant beim Podcast. Und man hat es irgendwie so, man hat es angenommen, dass der Lieblingspodcast, der irgendwie jede Woche auf eine Folge seiner Lieblingsserie guckt, dass der eben so ein bisschen scheppernd klingt. Das ist, die Zeit ist ein bisschen vorbei. Also
man hört ja auch lange zu. Also das ja, ist ja dann auch Qualität fürs Ohr. Genau. Ist ja dann auch ganz angenehm, wenn es nicht dauernd scheppert.
Genau, ja. Also das. Und wenn wir nochmal auf eine andere Ebene kommen, ist Podcast natürlich auch so viel mehr als nur Gespräche. Podcasts sind ja auch Reportagen. Denkt man an Serial. Das ist vielleicht der bekannteste Podcast weltweit, der aus dem amerikanischen Raum kam und einen eigentlich als abgeschlossen geglaubten Fall wieder aufrollt. Das ist eine Reportage-Podcast gewesen. Oder auch Hörspiele.
Du bist ja auch Expertin für serielles Erzählen bei Radio Bremen oder kurz gesagt für Serien und das ist mittlerweile preisgekrönt für die Webserie Wishlist. Dabei hast du eigentlich dein Hobby zum Beruf gemacht, kann man sagen. Haben wir gerade schon gehört, wie sehr du ein Serienjunkie bist. Und über Serien reden wir gleich weiter hier in der Gesprächszeit auf Bremen 2 mit Lina Kokali. Bremen 2, die Gesprächszeit mit Lina Kokali heute zum Abschluss unserer Reihe zu 75 Jahre Radio Bremen gucken wir mit ihr in die Zukunft. Denn du hast gleich eine ganze Fülle von Aufgaben bei Radio Bremen, die sich vor allem um die Entwicklung von längeren Inhalten für die digitalen Plattformen wie etwa die ARD Audiothek drehen. Über Podcasts haben wir ganz ausführlich eben schon gesprochen. Und jetzt wollen wir über die andere große Leidenschaft, über Serien sprechen. Du bist ja bei den Kollegen von Cosmo auch noch als Serienjunkie im Programm zu hören. Warum sind gut gemachte Serien für dich fesselnder als etwa ein Film?
Weil das kommt immer darauf an, was man an Geschichten am meisten schätzt. Also es gibt natürlich auch Filme, die einfach auftrumpfen mit gigantischen, tollen Bildern, mit super Einstellungen und so weiter. Das, was ich aber tatsächlich am allermeisten an guten Geschichten schätze, ist eigentlich, dass ich überrascht werde von den Wendungen und dass die Figuren sich entwickeln. Also Figurenentwicklung finde ich total spannend, wenn eine Figur an dem, was ihr passiert, wächst. Und tatsächlich, desto mehr Zeit eine Figur bekommt und wenn sie das eben über Staffeln hinweg, in Serien hinweg tut, das ist für mich wirklich das, was so eine bestimmte Tiefe erzeugt, mit der ich mich sehr gerne beschäftige. Ich habe mal Literaturwissenschaft studiert, weil ich mich eigentlich diese Entwicklung von Geschichten immer nur in Romanen vermutet habe. Und dann hatte ich irgendwann mal Grippe. Und ich lag zu Hause auf dem Sofa und eigentlich hat mir mein Kopf zu sehr gebrummt, um meinen Roman weiterzulesen. Und mir hatte jemand so eine DVD-Staffel dahingelegt und gesagt, das ist irgendwie eine Serie, aber nicht lustig und auch kein Krimi, aber guck mal. Und es war Mad Men. Und ich habe angefangen zu gucken, obwohl ich dachte, Mensch, also Männer, die in der Werbeagentur arbeiten, ich wüsste nicht, was mich weniger interessieren
könnte. In den 50er Jahren. Ne?
Ja, genau, das auch noch in so einer Macho-Zeit. Also ich wusste wirklich nicht, was mich weniger interessieren sollte, aber ich hatte eben Grippe und ich guckte das und zwar, es klingt jetzt sehr pathetisch, aber seitdem hat sich tatsächlich mein Leben geändert, weil ich habe gedacht, es geht auch so, man kann auch so eine Geschichte erzählen. Und ich war so beeindruckt davon, wie Figuren aufgebaut werden, wie man sie erst überhaupt nicht versteht als Zuschauerinnen und wie sie sich dann wandeln, wie sie an dem wachsen, wie sie plötzlich reagieren, wie sie eigentlich völlig absurd reagieren, aber da man irgendwie den Hintergrund kennt, über Folgen hinweg, versteht man es jetzt, dass man auch nicht für blöd gehalten wird, indem halt irgendwie, weiß ich nicht, der Gegenstand, der bald eine Rolle spielt, auf den wird, zoomt die Kamera nah ran und das gibt's bei Mad Men nicht, da musst du dich die ganze Zeit irgendwie den Kopf anschalten und genau, und also als ich sah, es gibt diese Art von Geschichten erzählen, wollte ich nur noch das machen.
Einer Grippe, der du heute noch dankbar bist, ja. Und du darfst als Serienjunkie fürs Radio dann auch schon mal exklusiv Serien vorab gucken und bewerten. Macht mich dann, ja, macht mich sehr oft neidisch, wenn du das dann alles schon gesehen hast. Kannst du das überhaupt dann entspannt gucken, wenn du es auch gleich wieder kritisch bewerten musst? Oder guckst du dann anders?
Ich gucke schon anders, ja. Ich gucke anders, weil ich versuche, fair zu sein. Ich glaube, privat, wenn ich wirklich rein privat gucke, bin ich sehr viel rigoroser. Wenn mich da was gar nicht interessiert oder wenn ich halt denke, oh, langweilig, dann ist ja die nächste Serie nur einen Klick weg. Ja, anders sonst ist es natürlich schon so, dass wenn ich jede Woche eine Serie vorstelle, heißt es auch jede Woche eine Serie gucken. Mhm. Das geht eigentlich ja rein zeitlich gar nicht.
Das wäre auch meine nächste Frage ohnehin gewesen. Ne? Du bist Familienmensch, Mutter, arbeitest viel. Ich gucke auch gerne Serien. Ich schaffe aber bei weitem nicht alles zu gucken, was ich spannend finde. Wie machst du das?
Ich habe einen Kalender und ich schreibe mir immer auf, wann ich welche Folgen gucken will. Abends.
Also, und wenn du planst dann, richtig Serien gucken.
Genau. Und wenn dann die Freundin anruft, sage ich, ist es ganz, ganz dringend? Kann ich dich morgen Abend anrufen?
Was ist das Wichtigste, damit eine Serie wirklich gut wird, vielleicht sogar süchtig macht?
Das Wichtigste ist, dass die Geschichte wirklich, wirklich gut ist. Und das kann man dramaturgisch auf vielerlei Weise schaffen. Das geht über Figurenbindung, aber es gibt natürlich auch sehr, sehr unsympathische Figuren. Also auch bei Mad Men ist Don Draper jetzt nun wirklich gar nicht sympathisch. Trotzdem wünscht man ihm am Ende eigentlich nur das Allerbeste. Das geht auch darüber, dass man überrascht, dass die Handlung einen immer wieder überzeugt. Oder es geht auch darum, und das ist, glaube ich, das, was eigentlich die meisten so dran schätzen, dass man sich in irgendwas wiederentdeckt. Und das ist, glaube ich, ganz schwierig zu schaffen. Also wenn man zum Beispiel eine Geschichte guckt, wir haben jetzt gerade die sehr, sehr gute Serie, habe ich gesehen, Little Fires Everywhere, gibt's bei Amazon. Und eine Serie, da geht es um eigentlich zwei Familien und wie ihr Leben aufeinander trifft. Und eigentlich, ich glaube, dass der wichtigste Aspekt für die Macherinnen an dieser Serie, das waren hauptsächlich Frauen, war, glaube ich, zu zeigen, wie zwei sehr unterschiedliche Frauen aufeinandertreffen. Die eine so versteckt rassistisch und dann irgendwann offen rassistisch. Die andere hat sehr viel Böses mitgemacht und öffnet sich nicht. Aber für mich, als ich bin auch Schwester, die halt gedacht hat, okay, ja, wie die Geschwister in dieser Serie aufeinandertreffen, wie sie gemein zueinander sind, aber am Ende sich doch so lieben und so, das ist was, das nimmt mich emotional so mit, da bleibe ich dran, auch wenn es dann mal kitschig wird oder so. Ich will wissen, wie dieser Strang zu Ende erzählt wird.
Du weißt, wovon du redest, denn du hast für Radio Bremen und das junge ARD-Format Funk eine Webserie mitentwickelt und betreut, die mittlerweile mehrfach preisgekrönt ist, die Wishlist. Erzähl mal ganz kurz, worum es da geht.
Bei Wishlist. Ja. Es geht um eine App, die eine Gruppe von Jugendlichen bekommt und diese App erfüllt Wünsche. Aber für jeden Wunsch muss eine Aufgabe erfüllt werden. Das sind immer die Wünsche der anderen. Und diese Gruppe Jugendlicher kriegt diese App und hat natürlich erstmal den Spaß ihres Lebens. So, also in der Disco nicht mehr anstehen, Lieblingslied gewünscht und so weiter und so fort. Aber ziemlich schnell kommen sie an ihre eigenen Grenzen, weil plötzlich wünscht man sich mal was schnell dahingesagt und überlegt im zweiten Moment, war das jetzt nicht gefährlich? Und natürlich stehen auch immerhin Interessen hinter Apps. Das ist auch bei dieser Wunder-App nicht anders. Und das fängt auch an, die Gruppe zu verfolgen.
Und diese kleine Serie wurde ausgezeichnet mit dem Grimme-Preis, dem Deutschen Fernsehpreis, dem Webvideopreis, dem Preis für crossmediale Programminnovation. Also da wird es langsam eng in der Vitrine. Was habt ihr denn da richtig gemacht?
Ich glaube, da haben wir mit den richtigen Leuten zusammengearbeitet. Also tatsächlich ist es so, dass wir bei Funk, das ist ja das junge Netzwerk von ARD und ZDF, auch gesagt haben, da wollen wir nicht nur für junge Menschen Programm machen, sondern wir wollen auch mit jungen Menschen Programm machen. Und wir haben sehr lange geguckt, also ich wollte unbedingt eine Serie machen und habe in vielen Bereichen gesucht, auch nicht ganz alleine, haben mir auch andere Leute geholfen und ein befreundeter YouTuber hat mir diese Gruppe YouTuber vorgeschlagen, die am Ende Wishlist gemacht haben. Die haben in ihrer Freizeit ohne Geld in Wuppertal gesessen, in Wuppertal muss es sehr langweilig sein, sie hatten auf jeden Fall Zeit, sehr aufwendige, coole, lustige Clips zu machen und die bei YouTube reinzustellen. Und die sahen so toll aus, dass ich Kontakt zu denen hergestellt habe und die gefragt habe, könnt ihr euch mal vorstellen, zu überlegen, gibt es einen Stoff, den man so seriell erzählen kann? Hättet ihr da Lust zu? Das hatten die. Und die kannten sich eben einfach sehr gut mit YouTube aus. Und da wir diese Serie auf YouTube herausgebracht haben und auf YouTube vertrieben haben, war das, glaube ich, wirklich das Allerwichtigste. Also wirklich die Sprache des Netzwerks zu sprechen, Leute aus dem Netzwerk zu Wort kommen lassen und ja.
Also war es insofern auch ein bisschen Glückssache, da die zur richtigen Zeit die richtigen Leute gefunden zu haben, oder ist so ein Erfolg tatsächlich auch planbar?
Glück gehört immer bei allem im Leben ja dazu. Hier bei diesem Projekt haben schon alle so hart gearbeitet, dass ich es jetzt nicht nur Glück nennen möchte. Tatsächlich ist es auch der Perfektionismus des Regisseurs am Ende gewesen, ne? Und auch die vielen YouTuber, die mitgemacht haben. Und dieser Wunsch, nach Deutschland auch so einen Look zu bringen, also einen bestimmten Glanz in den Aufnahmen, der so eher an YouTube erinnert. Und mittlerweile gibt es auch viele gute deutsche Serien, die das sehr gut machen, aber Wishlist hat da schon auch mit einen Teil zu beigetragen, dass das jetzt auch in Deutschland so gemacht wird.
Lina Kokali, Podcast-Expertin, Serien-Junkie, studierte Literaturwissenschaftlerin, haben wir eben schon gehört, aber eben auch Halbaraberin, Leistungssport-Tänzerin warst du, Mutter bist du, trotz einer Krankheit, die das fast unmöglich gemacht hätte. All das hat auch Einfluss auf dich und deine Arbeit und darüber sprechen wir gleich hier in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Bremen 2, die Gesprächszeit mit Lina Kokali heute, Redakteurin bei Radio Bremen, die sich vor allem um die Zukunftsformate im Digitalen kümmert, um Podcasts, um Serien, Hörspiele für die ARD Audiothek und somit ja um die Zukunft nach 75 Jahren Radio Bremen in diesem Jahr. Jetzt wollen wir dich als Mensch aber noch ein bisschen kennenlernen, wie all unsere Gäste in der Gesprächszeit. Ich mach's kurz, du bist Streberin. Abitur als Jahrgangsbeste mit einer Note von 1,2. Hattest du Freunde?
Ja, hatte ich. Ich wusste halt damals schon, was ich wollte. Ich wollte unbedingt nach Berlin an ein bestimmtes Institut und dort Literatur studieren. Das wollte ich unbedingt. Das wusste ich die letzten Jahre. Und da habe ich drauf hingearbeitet. Ja.
Du warst und bist ein sehr zielstrebiger Mensch, ne?
Schon, ja. Also klar, ich weiß nicht, ob das dieses starke Organisiertsein mich manchmal im Kreativen vielleicht ein bisschen hemmt. Aber ich habe einfach, also mich motivieren auch so Dinge wie, irgendwas ist dann fertig und dann kann ich durchatmen. So, ich bin auch immer jemand, der Dinge eher zu früh als zu spät erledigt. Was einfach auch damit zu tun hat, dass ich mir innerlich sehr viel Druck mache.
So. Aufgewachsen bist du in zwei Kulturen, zum einen als Deutsche, zum anderen als Araberin. Du bist beides und bist groß geworden, zum einen im Bremer Viertel, zum anderen in der Nähe von Bethlehem. Ne?
Also, ja.
Sind das zwei sehr unterschiedliche Welten?
Ja, klar. Ja, das sind sehr unterschiedliche Welten. Das Lustige ist ja, wenn man so erzählt, dass man in zwei Kulturen aufgewachsen ist, das wird ja häufig dargestellt als: Ich bin halb Araberin und halb Deutsch. Das fühlt sich halt nicht halb an, weil für mich ist es ja meine Identität. Also ich würde nie auf die Idee kommen, diese beiden Welten zu vergleichen oder mir zu überlegen, was ich eigentlich mehr bin, weil ich bin ja kein Widerspruch in sich. Ich existiere ja so. Deswegen habe ich das so stark nicht. Aber natürlich ist das ein sehr, sehr unterschiedliches Leben. Also in Israel, Palästina ist ja ein Krieg und da sind natürlich ganz andere Lebensbedingungen als hier, ja.
Aber kann man trotzdem sagen, gibt es irgendeine Welt, die dich mehr geprägt hat, einfach weil du da vielleicht mehr Zeit verbracht hast? Oder ist es einfach immer dieses beides?
Es ist auf jeden Fall beides. Kulinarisch ist es wahrscheinlich mehr das Arabische, sprachlich wahrscheinlich mehr das Deutsche. Ich spreche besser Deutsch als Arabisch. Ich habe auch länger in Deutschland gelebt, was aber auch sicherlich einfach auch an der politischen Situation liegt dort. Ja, es kommt total auf den Aspekt an. Also so, es gibt natürlich auch Deutsche, die in sehr engen in Familienzusammenhalten leben. So, aber das fällt mir häufig zum Beispiel im Arbeitsleben, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche, auf. Also ich bin ein sehr stark verwurzelter Familienmensch. So, Familie kommt bei mir an allererster Stelle. Ich könnte mir nie vorstellen, irgendwie nicht mehr mal mit meiner Schwester mal so zerstritten zu sein, dass ich nicht mehr mit ihr rede oder so. Das ist bei uns tatsächlich sehr eng und ich habe auch fast täglich mit meinen Eltern zu tun, obwohl ich ja auch erwachsen bin. Das ist vielleicht etwas, was ich sehr aus der arabischen Kultur mitgenommen habe. Es gibt natürlich auch woanders, aber das ist vielleicht das, was der größte Unterschied, den ich so wahrnehme.
Familienmensch ist ein ganz gutes Stichwort. Wir kennen uns ja schon länger und ich weiß, vor 6 Jahren, da fand etwas in deinem Leben statt. Das kann ich, glaube ich, mit dem Wort Erfüllung ganz treffend beschreiben. Da wurde deine Tochter geboren. Das ist für jede Mutter eine Erfüllung, klar. Aber du hast eine Vorgeschichte, die es nochmal sehr speziell macht. Ne?
Ja, mir wurde mal gesagt, ich könne keine Kinder bekommen. Und das wurde mir nicht einfach von irgendwem gesagt, sondern im Krankenhaus von einer Ärztin. Und da war ich Anfang 20, ich war gerade nach Bremen gezogen. Ich hatte hier ein Redaktionsvolontariat bekommen. Das ist eine Ausbildung zur Redakteurin im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das war für mich total toll. Und das stand so vor mir, diese ganz, ganz besondere Aufgabe. Ich bin extra von Berlin nach Bremen gezogen. Ich bin zwar Bremerin, habe aber in Berlin studiert. Bin wieder zurückgekommen, hatte da so Bauchweh, dass ich ins Krankenhaus musste. Kurz und wirklich, also während ich eigentlich hätte mein Volontariat antreten sollen, lag ich im Krankenhaus, bin operiert worden und man hat mir gesagt, nee, mit Kindern. Also vielleicht ja mal mit künstlicher Befruchtung oder so, das müsste man dann überlegen. Aber also so auf natürlichem Weg geht es nicht. Und für mich ist eine Welt kaputt gegangen, weil da auch in diesem Gespräch mit der Ärztin, die hat halt gesagt, ach so, ich dachte, sie wollten eh keine Kinder. Sie haben hier Kinderwunsch, nein, irgendwo eingekreuzt. Und ich war Anfang 20, 21 Jahre alt. Ich hatte halt einfach gedacht, okay, hier gerade jetzt möchte ich kein Kind, aber natürlich wollte ich Kinder.
Endometriose, das ist die Krankheit, die dahinter steckt, ne? Und die für viele Frauen die Ursache ist für Unfruchtbarkeit. Also wir haben nachgeguckt, bei rund 40-60% der Frauen heißt es, die ungewollt kinderlos bleiben. Kann das die Ursache sein? Also ist gar nicht so selten. Was ist das für eine Erkrankung, um es mal einzuordnen?
Die Krankheit ist gar nicht so selten, aber sie ist noch nicht so gut erforscht. Deswegen ist der Sachstand, den ich jetzt auch als Nichtmedizinerin kenne, bestimmt sehr schnell wieder veraltet. Aber tatsächlich ist es in meinem Fall so gewesen, dass Organe zusammenwachsen. Es ist bei vielen Frauen so, dass nichts im Bauchraum da bleibt, wo es eigentlich hin soll. Und das macht die Organe weniger beweglich und das führt zu ganz, ganz unterschiedlichen Symptomen. Und deswegen erkennen wenig Frauen, dass sie diese Krankheit haben, weil die Symptome so unterschiedlich sind und weil man das auch im Ultraschall oder so gut wie gar nicht erkennen kann. Und man weiß auch nicht, wie diese Krankheit, woher diese Krankheit kommt. Sie scheint einfach angeboren zu sein.
Du musstest mehrfach operiert werden, also es klingt ja nach Leidensweg und dadurch versteht man jetzt einfach auch, was dieses Muttersein für dich bedeutet. Aber abgesehen davon, wie hat es dein Leben verändert, außer dass du jetzt weniger Zeit hast, Serien zu gucken oder es besser planen musst?
Mutter sein?
Ja.
Ja. Das hat alles geändert. Man wird ja so unglaublich verletzlich. Also es ist ja so, dass ab jetzt ist man selbst nicht mehr das Wichtigste im eigenen Leben. Und das ändert alles. Ist vielleicht ganz gut, dass man das vorher gar nicht so genau weiß, wie sehr man sich Sorgen machen kann, auch wenn eigentlich gerade gar nichts ist, wenn es dem Kind gut geht, wenn alles in Ordnung ist. Also ich habe dieses Kind tatsächlich auch einfach ganz normal bekommen, ich bin einfach trotzdem schwanger geworden, trotz dieser Diagnose, ohne so irgendetwas Besonderes getan zu haben, als das andere Menschen tun. Und dieses Kind macht natürlich, dass man viel weniger schläft, dass man sich viel sorgt, aber natürlich auch alles andere. Es macht ja auch das Leben so unfassbar viel schöner. Ich habe mir ja einfach sehr, sehr lange ein Kind gewünscht und irgendwann hat mal eine junge Mutter zu mir gesagt, aber du weißt dann schon, dass du dann nie Zeit hast, eine TV-Serie zu gucken oder ein Buch zu lesen. Und das hat mir so eine Angst gemacht. Und nein, ich habe das halt immer als meine Priorität gesehen. Okay, abends lese ich immer noch 2 Seiten wenigstens im Bett. Das ist so, und das habe ich auch durchgezogen. Also klar hat man für alles weniger Zeit, aber man hat ja auch, man kann ja auch seine Prioritäten anders verteilen. Für andere Dinge ist dann weniger Zeit. Also ich backe sehr selten einen Kuchen, muss ich sagen. Dafür habe ich nicht so viel Zeit. Ich arbeite aber auch sehr viel.
Und mit dem Sport hast du, glaube ich, aufgehört, zumindest mit dem Leistungssport als Leistungstanzsportlerin im Latein-Formationstanz. Wie erfolgreich warst du da?
Wie erfolgreich. Es gibt so viele, die so viel erfolgreicher sind. Aber ich habe es sehr lange gemacht. Das hat dazu geführt, dass ich irgendwann doch in einer Formation recht weit vorne getanzt habe und auch auf die Turniere mit durfte. Ich war sehr lange Ersatzdame, viele Jahre lang. Auch völlig zu Recht. Da waren tanzen 8 Paare.
Ersatzdame klingt aber auch fies.
Ja, es ist aber so. Es tanzen 8 Paare und das Team ist natürlich größer, weil das ist auch ein Sport, in dem man sich sehr oft verletzen kann. Und dann ist man am Anfang natürlich Ersatz und man gibt sich dann sehr viel Mühe und trainiert und trainiert und trainiert. Und irgendwann hatte ich das geschafft. Und das war mir sehr wichtig. Ich bin aber ja ein sehr ehrgeiziger Mensch und das und Leistungssport. Ah. Also es war tatsächlich so, dass als ich gemerkt habe, es gibt andere Prioritäten in meinem Leben. Ich möchte ins Radio, ich möchte irgendwas dafür tun, dass TV-Serie in Deutschland mehr ankommt. Ich möchte eine Beziehung führen. Ich habe lauter andere Dinge gefunden im Leben, die auch wichtig sind. Und dann ging das für mich nicht mehr, weil ich konnte dieses Tanzen nicht halb machen. Ich konnte das nur voll und ganz machen und dann war das die erste Priorität und deswegen habe ich irgendwann aufgehört. Es bleibt aber der allerschönste Sport auf der Welt. Und jeder, der jemals ein Lateinformationsturnier gesehen hat, der wird sich bei jedem Fußballspiel langweilen.
Und du bist auch noch Comic-Fan und das als studierte Literaturwissenschaftlerin. Warum das doch sehr gut zusammenpasst und was das mit der Fortsetzung der Serie Babylon Berlin zu tun hat im Fernsehen und auch als Hörspiel, darüber reden wir gleich hier mit Lina Kokali in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Bremen 2, heute mit einer Kollegin von Radio Bremen als Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2 am Ende unserer Woche zu 75 Jahre Radio Bremen. Lina Kokali, du kümmerst dich mit um die Zukunft des Senders, die auch vermehrt im Netz stattfindet, mit Serienformaten, Podcasts. Und du bist ja studierte Literaturwissenschaftlerin, hast du schon erzählt, mit Masterabschluss. Umso erstaunlicher erscheint es zumindest auf den ersten Blick, dass du Comics liebst. Ist das so der Gegenpol zu eher anstrengenden Büchern? Ist Comiclesen dann die Entspannung für dich?
Nee, es ist auf der gleichen Ebene für mich, emotional. Also ich glaube, dass ja ganz viele Leute lügen, wenn sie sagen, dass sie Comics nicht mögen oder dass sie zu Comics noch nie Zugang gefunden haben. Das ist so eine Formulierung, die benutzen viele Leute dafür. Ich glaube, dass also so eine richtig gute Karl Barks-Geschichte über Dagobert Duck richtig gut gezeichnet, dass die wirklich viele, viele Leute gut finden eigentlich, wenn sie die denn mal lesen würden.
Was sagst du eigentlich, Comic oder Graphic Novel oder gibt es da tatsächlich einen Unterschied?
Ja, ich sag Comic, ganz klar. Graphic Novel ist so ein Begriff, der hat uns, glaube ich, viel geholfen, weil der hat dafür gesorgt, dass Comics salonfähig wurden, also dass sie im Feuilleton besprochen werden, dass sie in den Buchhandlungen einen bestimmten Platz bekommen haben, dass sie schneller einen Platz bei uns im Radio und bei den Besprechungen gekriegt haben, weil es irgendwie seriöser klang, wenn man sagen konnte, ja, es ist jetzt nicht Superhelden, es ist jetzt nicht Mickey Mouse, sondern na, es ist nochmal was Besseres. Nichtsdestotrotz ist es ein Marketingbegriff. Es ist keiner, der von der Kunstform, von den Künstlern an sich kommt. So. Und dann wurde auch behauptet, dass das wären immer abgeschlossene Geschichten an sich. Das stimmt überhaupt nicht. Da fallen mir irgendwie Gegenbeispiele ein. So. Und ich weiß nicht, also einen richtig guten Asterix und Obelix-Comic, den würde man ja jetzt auch nicht Graphic Novel nennen, aber dem kann man doch nicht Kunst absprechen. Das.
Wenn gute Comics gut verfilmt werden als Serie, dann bist du gar nicht mehr zu halten. Und so ist das ja auch ein bisschen mit der Fernsehserie Babylon Berlin, die das erste zusammen mit Sky produziert und ausstrahlt über das Berlin in den 20er Jahren zu Zeiten der Weimarer Republik. Die, glaube ich, teuerste Serienproduktion in Deutschland jemals mit Tom Tykwer unter anderem als Regisseur und Autor. Am 11. Oktober, da startet jetzt die dritte Staffel von Babylon Berlin im ersten. Auch die basiert wieder auf einem Kriminalroman von Volker Kutscher, wie die ersten beiden, Der nasse Fisch damals. Und auch den gab es schon vor der Serie als Graphic Novel oder Comic eben von ja. Arne Hirsch. Ne?
Ja.
Hast du den auch gelesen?
Ja, den habe ich auch gelesen, fand ich auch sehr gut. Das Besondere ist ja, wenn man eben so einen schon funktionierenden Roman hat, das ist so, dass man, glaube ich, als Künstler, wenn man sich dem Stoff nähert, das so erklären muss, warum man das jetzt nochmal macht. Dabei irgendwie wird das in der Verfilmung ja nie, weil da würde man nie sagen, das gibt's doch schon als Buch, was willst du das jetzt nochmal ins Kino bringen? Comic-Künstler müssen sich dem, glaube ich, sehr stellen und tatsächlich hat Arne das, glaube ich, geschafft, also da finde ich schon, wirklich eigene Bilder zu schaffen, die Geschichte auch hin und wieder zu verkürzen, ohne sie zu verflachen. Den Grundcharme, also Volker Kutscher dem ist, glaube ich, das Wichtigste, diese historischen Aspekte, dass man so weiß, wie sich die Stadt Berlin damals angefühlt hat, wie sie roch, was sie für Themen umtrieb. Der zeigt immer mehrere gesellschaftliche Schichten und so. Das hat der Comic sehr gut eingefangen, aber nichtsdestotrotz funktioniert der für sich. Arne kann auch sehr gut aus verschiedenen Perspektiven berichten. Es gibt eine, da verrate ich jetzt hoffentlich nicht so viel, aber es gibt ein Panel, das habe ich jetzt noch im Kopf, obwohl ich den Comic vor ein paar Jahren gelesen habe. Da liegt eine Waffe auf der Lampe in einem Büro und tatsächlich ist diese Waffe darf nicht gefunden werden und wir gucken als Betrachter des Comics von oben in dieses Büro rein. Wir sehen die Lampe mit der Waffe und wir sehen unten die Menschen, die danach suchen und es ist einfach eine sehr kluge, lustige Perspektive und die zeigt auch nochmal, was Comic kann, was jetzt halt eben im Roman ja stumpf beschrieben werden müsste.
Ja, eben diese visuelle Ebene. Auf der anderen Seite hast du mitgeholfen, aus dem nassen Fisch dann eine tolle Hörspielreihe zu machen fürs Radio und fürs Netz parallel zur Fernsehserie Babylon Berlin. Wie war das?
Das war anstrengend und sehr schön. Das war, glaube ich, wir mussten uns erstmal freimachen davon, dass es eben schon diese großartige Serie gab. Sie war noch nicht im ersten gelaufen, aber schon bei Sky. Wir mussten sagen, okay, was machen wir jetzt im Hörspiel neu? Dann war irgendwie naheliegend zu überlegen, zu sagen, wir nehmen den Filmton, wie so Kinderhörspiele das ja manchmal gemacht haben, dass sie irgendwie einen Disney-Film genommen haben und dann noch einen Erzähler dazu gepackt haben, der so ein bisschen erzählt, was man gerade sieht und dann mit den Dialogen arbeitet. Das wird aber dem Stoff nicht gerecht, weil natürlich sich die Regisseure dieser TV-Serie ja auch bildlich durchaus ein paar Gedanken gemacht haben, wie man dieser tollen Serie ansieht. Das lässt sie nie einfach nacherzählen. Und dann haben wir gesagt, dann nochmal zurück, wie würden wir es machen, wenn es diese Serie nicht gäbe? Und dann haben wir, genau, nochmal das Buch genommen. Wir haben auch lange mit dem Autoren Volker Kutscher geredet und haben uns wirklich überlegt, was können wir hörbar machen an dieser Geschichte. Und und dann haben wir den Regisseur Benjamin Quabeck auch dazu gebracht. Das Ganze fängt an mit einer Folterszene und dem Geräusch von brechenden Knochen. Ich glaube, die machen dann gleich deutlich, was noch kommt.
Ja. Und zur dritten Staffel von Babylon Berlin gibt es jetzt auch wieder eine Hörspielreihe, jetzt schon zu finden in der ARD-Audiothek, Der stumme Tod. War bei dieser Produktion diesmal was anders als beim Nassen Fisch?
Ja, es war was anders. Und zwar gab es nun Corona in Deutschland. Und wir mussten natürlich wie in vielen, vielen anderen Bereichen des Lebens und der Arbeit auch hier Rücksicht nehmen und natürlich bestimmte Vorkehrungen treffen. Und Benjamin Quabeck als Regisseur arbeitet auch beim Hörspiel so, dass er viele Leute zusammenbringt. Wenn die Szene mit vielen Menschen sein soll, dann sind diese Menschen auch alle gleichzeitig im Studio. Wir können ja nicht draußen aufnehmen. Wir haben ja einen historischen Stoff. Das Berlin jetzt klingt natürlich ganz anders als das Berlin in den 30er Jahren. Das heißt, wir mussten im Studio aufnehmen und wir konnten aber natürlich nicht viele, viele Menschen, viele Schauspieler und Darsteller zusammen in einen Raum bringen. Tatsächlich mussten wir sogar teilweise 6 bis 8 Meter Abstand zwischen den Schauspielern halten, weil sie so intensiv sprechen ins Mikrofon. Da muss man mehr Abstand halten. Und dadurch mussten wir vieles anders machen, viel improvisieren, viel anders arbeiten als sonst. Es war für den Regisseur und für die Schauspielerinnen und Schauspieler wirklich sehr anstrengend. Ich kann es einfach gar nicht glauben, dass man das, also so mein Urteil als natürlich sehr voreingenommene, dass man das nicht hört. Also große Kunst des Regisseurs. Also wir waren natürlich froh, dass wir überhaupt aufnehmen durften, aber diesmal eben unter ganz besonders anstrengenden Arbeitsbedingungen.
Und das Ganze steht eben jetzt schon auf Abruf bereit in der ARD Audiothek. 6 neue Folgen, die dann auch ab dem 5. Oktober in allen Kulturradios der ARD und somit auch hier auf Bremen 2 zu hören sein werden. Der stumme Tod. Was hat dir dabei am meisten Spaß gemacht?
Am meisten Spaß gemacht? Ich glaube, am besten gefällt mir eine Schlägerei, die in dem Stück ist. Also die Art und Weise, sich zu überlegen, was muss man jetzt hören und zu verstehen, was passiert, ohne dass man es irgendwie jemanden so aussprechen lässt. Und das heißt, wir müssten halt immer Geräusche finden, die sagen, jetzt passiert eine Schlägerei. Und da finde ich, hat Quabeck wirklich eine ganz tolle Szene inszeniert, die mir großen Spaß gemacht hat, wie sie auf einer Party aufeinander losgehen und sich kloppen.
Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, ganz ohne Schlägerei, diese Gesprächszeit mit dir, Lina Kuckerli, mit der wir ein bisschen in die Zukunft des Radios und von Radio Bremen geschaut haben, aber auch eben ganz persönliche Dinge haben wir erfahren. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte.
Und alle Gesprächszeiten dieser Woche zu 75 Jahre Radio Bremen über die Vergangenheit, die Gegenwart und eben über die Zukunft, die finden Sie auch zum Nachhören online auf bremen2.de, genauso wie natürlich in der ARD Audiothek. Ich bin Hendrik Plass, sag danke fürs Zuhören und bleiben Sie neugierig. Tschüss.
Bremen 2 – Gesprächszeit.